das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend. Wenn sich eine gefährliche Bedrohung aufbaut, dann ist Wegschauen eine Möglichkeit. Aber es ist ganz sicher die schlechteste. Das hat die türkische Regierung jetzt offenbar auch eingesehen. Die türkische Luftwaffe bombardierte heute zum ersten Mal Stellungen der Terrormiliz des Islamischen Staates im angrenzenden Syrien. Lange hatte Ankara wohl gehofft, die IS-Miliz selbst als Instrument nutzen zu können, um den benachbarten syrischen Diktator Assad zu schwächen. Doch der Anschlag eines Selbstmordattentäters in der türkischen Stadt Suruç vom vergangenen Montag, bei dem 32 Menschen umkamen, hat einiges verändert. Die türkische Regierung rechnet diesen Anschlag dem Islamischen Staat zu und deshalb ging sie heute gegen die Terrormiliz in Syrien militärisch vor, verbunden mit einer Verhaftungswelle in der Türkei selbst. Michael Schramm berichtet.
Es sieht aus wie der Ort eines riesigen Militärmanövers, das türkisch-syrische Grenzgebiet heute. Erkennbar will die türkische Armee abschrecken. Das offensichtliche Ziel, Schaffung eines Sicherheitsabstands zu einem zunehmend als gefährlich empfundenen Nachbarn, zur Terrormiliz Islamischer Staat im Norden Syriens. Nicht immer war das so. Lange Zeit war die türkische Grenze zu Syrien, die im vergangenen Jahr über weite Strecken auch eine Grenze zum IS geworden ist, nur scheinbar dicht. Immer wieder sollen Menschen und Waren hinüber und herüber gelangt sein. Nicht nur zu Lande, auch zur Luft lässt die Türkei nun die Muskeln spielen. In der vergangenen Nacht hat es den ersten Angriff der türkischen Luftwaffe auf den IS, seitdem diese überhaupt existiert, gegeben. Ohne in den syrischen Luftraum einzudringen, wurden mit F-16-Kampfjets über die Grenze hinweg Ziele der Terrormiliz in Syrien bekämpft. Nach Militärangaben sollen dabei mehr als 30 Islamisten getötet worden sein. Bewegung der türkischen Regierung auch hier, der Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Schon lange wollen die USA diesen für Luftangriffe gegen die Terrormiliz nutzen. Stets ließ Ankara sie abblitzen. Doch jetzt soll der Airport amerikanischen Kampfjets gegen den IS zur Verfügung stehen. Die Einsatzmöglichkeiten der amerikanischen Luftwaffe gegen die Islamisten werden sich dadurch erheblich vergrößern. Es hat ein Telefongespräch zwischen den Präsidenten der USA und der Türkei gegeben, bei dem sie Maßnahmen besprochen haben, um die Zusammenarbeit im Kampf gegen den IS zu vertiefen. In den türkischen Medien ist die neue, harte Gangart der islamisch-konservativen Regierung gegen den IS das Thema des Tages. Der allgemeine Tenor, spätestens seit dem IS zugeschriebenen Anschlag von Suruç Anfang dieser Woche mit mehr als 30 Toten, hat ein Umdenken in Ankara stattgefunden. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass nun ein ganz anderer Kampf begonnen hat. Wir werden, was notwendig ist, bis zum Ende tun. Auch im Inneren bekämpft die Türkei nun den IS. In einer landesweiten polizeilichen Razzia wurden heute Morgen rund 300 Personen festgenommen, unter ihnen mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz IS. Darüber hinaus aber nutzte die Regierung die Gelegenheit, auch Feinde der Terrororganisation, nämlich für sie unliebsame Gefolgsleute der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, zu inhaftieren. Grenzen für ein hartes Durchgreifen der türkischen Politik gegen den IS liegen in der Kurdenfrage. Man will auf keinen Fall, dass in Nordsyrien ein kurdischer Staat möglich wird. An den Grenzen zu Syrien ist heute Nachmittag wieder Ruhe eingekehrt. Jeder hier hofft, dass es keine Ruhe vor dem Sturm ist.
In einem sagen derzeit alle Umfragen das Gleiche. Die meisten Deutschen wollen nur Angela Merkel als Kanzlerin. Punkt. Angefangen hat das mit Gerhard Schröders knapper Niederlage und so richtig haben das dann SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier und danach auch Peer Steinbrück erleben müssen. Dieses Dilemma hat nun sogar den schleswig-holsteinischen SPD-Ministerpräsidenten Thorsten Albig zu der etwas phlegmatischen Aussage verleitet, dass die SPD für die kommenden Bundestagswahlen vielleicht gar nicht erst einen SPD-Schattenkanzler aufzustellen brauche. In seiner Partei hat das freilich nicht nur ein verwundertes Stirnrunzeln, sondern echten Ärger ausgelöst. Jochen Grebert.
Wenn sich die Genossen auf den Weg zur Macht begeben, stehen sie sich oft genug selbst im Weg. Bisher galt er als Inbegriff der Illoyalität, Wolfgang Clement. Der war mal Ministerpräsident und Bundesminister. 2008 rief er, inzwischen Politrentner, dazu auf, nicht mehr SPD zu wählen. Schwer zu toppen, so viel Machtvergessenheit. Doch ihm scheint das jetzt gelungen zu sein. Thorsten Albig, SPD-Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Der dachte gestern im NDR laut darüber nach, ob die Partei den Anspruch auf die Kanzlerschaft 2017 gar nicht erst stellen soll.
Ob das die Bezeichnung Kanzlerkandidat noch richtig ist oder nicht, das werden wir sehen.
Spitzenkandidat.
Er ist dann der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten.
Denn gegen Merkel, so Albig, sei die SPD doch ohnehin chancenlos.
Ich glaube, sie macht das ganz ausgezeichnet. Sie ist eine gute Kanzlerin, eine Kanzlerin, wie Deutsche sie offensichtlich mögen.
Welch eine Eselei im Umgang mit der Macht finden die Genossen, denen die Merkel-Hymne ihrer Führungskraft furchtbar peinlich ist.
Haben Sie jetzt danach mit ihm darüber gesprochen?
Aber klar.
Ja, und was, worum ging's?
Naja, Gespräche, die man zu zweit führt, die führt man zu zweit.
Ich denke, er hat sich an der Stelle etwas vergaloppiert. Natürlich wird die SPD einen Kanzlerkandidaten stellen. Alles andere ist überhaupt nicht vorstellbar.
Bei aller sonstigen Wertschätzung für Thorsten Albig, ich halte diese Bemerkung nur für mittelschlau. Aber sonst ist dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Vielen Dank. Tschüss.
Während die Spitzengenossen schnell das Weite suchen, können sie dem Netz nicht entkommen. Hohn und Spott ergießt sich dort über die Partei. Dass die Wähler der SPD die ganze Macht sowieso nicht zutrauen, das zeigen ja auch alle Umfragen. Dass sich das Spitzenpersonal die Kanzlerschaft aber selbst nicht zutraut und das auch noch offen zugibt, das deutet auf die Ratlosigkeit ganz oben in der Partei hin. Wer immer 2017 gegen Merkel antritt, ob Gabriel oder jemand anders, das Etikett Vizekanzlerkandidat wird er so schnell wohl nicht mehr los.
So, und vom Streit in der SPD kommen wir jetzt zur CDU. Und bei der bahnt sich möglicherweise ein Kurswechsel an. Mehr dazu im Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Offenbar will die CDU die Einwanderung nach Deutschland nun doch mit einem einheitlichen Gesetz regeln. Für den nächsten Parteitag hat Parteivize Laschet ein entsprechendes Papier formuliert, über das die CDU-Spitze im September entscheiden will. Laschet zeigte sich in der ARD zuversichtlich, dass sich auch Parteichefin Merkel für ein Einwanderungsgesetz aussprechen werde.
Wir haben für Qualifizierte heute schon einwanderungsgesetzliche Regelungen, aber die sind in vielen Gesetzen verteilt, in vielen Verwaltungsvorschriften. Und ein neues Gesetz würde Klarheit schaffen, würde die Bedingungen klar regulieren. Und ich glaube, das täte Deutschland gut.
Der Berliner Landesverband der CDU bleibt auf der Linie der Bundespartei und lehnt eine Öffnung der Ehe für Homosexuelle ab. Das ergab eine Abstimmung, an der sich knapp 40% der Berliner CDU-Mitglieder beteiligten. Davon stimmten 45% gegen eine Öffnung der Ehe und 35% dafür. Es war die erste Mitgliederbefragung bei der CDU über ein Sachthema. 4 Monate nach dem Absturz der Germanwings-Maschine haben sich in den französischen Alpen zum zweiten Mal Angehörige der 150 Opfer zu einer Trauerfeier versammelt. In einem Gemeinschaftsgrab wurden Leichenteile beigesetzt, die nicht mehr zugeordnet werden konnten. Wegen des Streits über die Entschädigungszahlungen nahm Lufthansa-Chef Spohr nicht an der Trauerfeier teil. Im NSU-Prozess spitzt sich der Streit zwischen der Hauptangeklagten Zschäpe und 3 ihrer Anwälte weiter zu. Zschäpe erstattete Anzeige gegen die Pflichtverteidiger Sturm, Heer und Stahl. Sie wirft ihnen vor, die Schweigepflicht verletzt zu haben. Das Verhältnis zwischen Zschäpe und den 3 Anwälten gilt als zerrüttet. Inzwischen wird sie von einem 4. Verteidiger vertreten. Zschäpe wird eine Beteiligung an Morden der rechten Terrorzelle NSU vorgeworfen. Im Salzburger Land in Österreich hat eine Lawine aus Schlamm und Geröll die einzige Zufahrtsstraße ins Rauriesertal blockiert. Etwa 5000 Menschen waren zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Nach Angaben der Feuerwehr war die Mure 400 Meter lang und bis zu 5 Meter hoch. Verletzt wurde niemand. Ausgelöst hatte die Lawine gestern Abend ein Gewitter mit Starkregen.
Gefangen im Tunnel. Viele Menschen, die die Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg überlebt haben, fühlen sich heute noch oft so. Die Ängste, die sie in diesem viel zu engen Tunnel durchgemacht haben, quälen sie auch noch nach 5 Jahren nach dieser Katastrophe. 21 Menschen haben dabei ihr Leben verloren, 500 wurden verletzt. Mit diesem düsteren Tag abzuschließen oder zumindest ein bisschen zur Ruhe zu kommen, das fällt vielen Angehörigen und Betroffenen auch deshalb so schwer, weil bis heute nicht geklärt ist, wer die Schuld für dieses Unglück trägt und warum so viele Menschen sterben mussten. Thorsten Biermann.
Vor diesem Gang fürchtet sich Paco Zapatero aus Spanien jedes Jahr aufs Neue. Seit 5 Jahren kommen er und seine Frau zum Gedenken nach Duisburg. Genau hier haben sie ihre Tochter Clara verloren. Sein Herz werde immer so schwer, sagt er, aber das gemeinsame Trauern helfe. Er ist fassungslos, dass die Ereignisse immer noch nicht aufgeklärt sind. Wenn es keinen Prozess gibt, dann wäre das ein Skandal. Nicht nur für Deutschland, sondern auch für die Demokratie. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich habe Angst davor. Hunderttausende kamen vor 5 Jahren zum Feiern nach Duisburg. Doch bei der Massenpanik mussten 21 junge Menschen sterben, 500 wurden verletzt. Mit immensem Aufwand haben die Staatsanwälte seitdem ermittelt. Tausende Zeugen befragt, hunderte Stunden Videomaterial gesichtet. Sie sagen, die Love Parade hätte nie genehmigt werden dürfen. Das Konzept mit nur einem Tunnel als Zugang und Ausgang habe zur Katastrophe führen müssen. Sie beschuldigen 6 nachgeordnete Mitarbeiter der Stadt und 4 des Veranstalters. Die Hinterbliebenen aber fordern, auch die moralische Schuld zu klären.
Das Unglück war vorhersehbar, sagen alle, auch die Gutachter. Wer hätte es denn vorhersehen müssen? Und wer übernimmt dafür die Verantwortung?
Diese Herren nicht. Denn die Spitzenvertreter der Stadt und des Veranstalters, die das Ereignis unbedingt nach Duisburg holen wollten, sie sollen nicht angeklagt werden. Noch ist sogar offen, ob es überhaupt jemals einen Strafprozess geben wird. Denn seit über einem Jahr liegt die Anklage beim Landgericht. Die Richter halten sie offenbar für dünn.
Dass das Zwischenverfahren mittlerweile über ein Jahr dauert, liegt an der schieren Fülle des Aktenmaterials, aber im Besonderen auch daran, dass die Kammer das Sachverständigengutachten für eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Verurteilung der einzelnen Angeklagten als nicht ausreichend ansah. Darauf wollte die Kammer bislang die Eröffnung des Hauptverfahrens nicht stützen.
Übersetzt ist das eine deftige Ohrfeige für die Ermittler. Das zentrale Gutachten eines englischen Panikforschers musste nachgebessert werden. Möglicherweise stützt die neue Version die Thesen der Ermittler gar nicht mehr vollständig. Und selbst wenn, einen Prozess gäbe es frühestens 2016. Nicht leicht für die Hinterbliebenen. Für sie war auch heute ein Tag des Gedenkens, nicht der Aufklärung.
Uns fällt auch der Blick auf das Wetter. Bekommen wir nun ein warmes Wochenende oder legt der Sommer erstmal eine kleine Verschnaufpause ein, Claudia?
Thomas, der Sommer legt eine Verschnaufpause ein und die hält sogar ein bisschen länger an. Und morgen passiert so richtig viel beim Wetter. Sturm, in der Nacht starker Regen, denn ein Tief zieht jetzt in unsere Richtung. Sie sehen hier, wie sich das einkringelt und wie eng diese Pfeile sind, wie schnell die auch weiter nach Osten ziehen. Morgen Mittag vor allem über der Mitte Deutschlands, am Nachmittagabend dann nach Norden hin. Schwere Sturmböen, da können sogar einzelne orkanartige Böen dabei sein. Vielleicht sogar mal eine Orkanböe in exponierten Lagen. Denn dieses Windfeld oder dieses Tief, was da hereinzieht, das hat es ordentlich in sich. Und danach deutlich kühlere Luft. Sie sehen es, von Rot wurde das Ganze gelb. Mehr und mehr. Nächste Woche also gerade mal so um die 20 Grad. Jetzt in der Nacht örtlich kräftiger Regen, vor allem nach Norden und Nordwesten hin regnet es richtig heftig. Zum Teil kann es da zu kleineren Überflutungen kommen. In den Süden ziehen dagegen kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel. Und auch da kann es schon mal sehr windig sein. Temperaturen sinken bis morgen früh auf 19 bis 15 Grad. Morgen Vormittag dann die Reste der Front, die in der Nacht hereingezogen kam, liegen dann noch über dem äußersten Südosten Bayerns bis zur Lausitz. Hier ist es nass, dann erstmal ein Streifen mit etwas Sonnenschein und aus Nordwesten schon wieder neue dichte Wolken. Die bringen erste Schauer, die werden am Nachmittag dann intensiver, da kann es dann auch wieder kräftig regnen. Direkt am Alpenrand sind ein paar Schauer und Gewitter möglich und dazwischen immer mal wieder sonnige Abschnitte. Temperaturen deutlich gedämpfter als noch heute, wo es ja richtig heiß wurde. 18, 19 Grad im Westen, sonst meist 22 bis noch einmal an die 30 Grad in der Lausitz. Verbreitet werden es aber eher so 22 bis 25 Grad sein. Der Wind heftig, das heißt selbst im Mittel starker Wind und stürmisch wird es dann mittags in der Mitte, nachmittags, abends vor allen Dingen im Norden. Und wie gesagt, das kann wirklich unwetterartig sein. Die Bäume sind voll blau, bieten Angriffsfläche, also Wälder und alles andere meiden. Sonntag dann Wetterberuhigung, Montag erneut Schauer und Gewitter und da wird es dann wieder wechselhafter. Bei deutlichen Niederschlägen niedrigeren Temperaturen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Claudia. Meine Damen und Herren, das war's hier bei den Tagesthemen. Gleich sehen Sie bei uns im Ersten den Leipziger Tatort Schwarzer Afghane. Um 0.50 Uhr meldet sich dann Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Und wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Also, kommen Sie gut durch die Nacht.